wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch, im ersten Brunch im März. Der freie Februar ist vorbei und bei mir sind nicht Manu, sondern Anne und Basti. Schönen guten Morgen, ihr beiden.
Yay, hallo.
Manu ist in Cannes, denn er kann. Und jetzt müsst ihr da draußen einmal raten, wer diesen schönen Wort jetzt aufgeschrieben hat in unser Dokument. War es A, Basti, B, Manu, D, Michi oder C, Anne?
Okay.
Auch richtig geile Reihenfolge.
Ja, extra, das war der Twist. Es war... lösen wir am Ende aus. Am Ende lösen wir auf. Genau, das ist eine super Idee.
Super.
Ja.
Lass mal einen Cliffhanger.
Wir hatten letzte Woche Two Point Museum und Monster Hunter Wilds in den Review-Casts. Und die waren ja höchst spannend. Ich habe Manu und Anne sehr gerne dabei zugehört, wie sie in Two Point Museum abgetaucht sind und ihre beiden doch leicht unterschiedlichen Blickwinkel auf das Spiel zum Besten gegeben haben. Habe richtig Lust bekommen, es selber auch zu spielen. Mal sehen, ob ich da die Zeit zu finde. Und bei Monster Hunter Wilds hatten wir ja auch Stargäste dabei. Kuro war dabei und der gute Speckobst. Und du, Basti, hast deinen ersten Reviewcast moderiert. Habt ihr auch sehr schön gemacht.
Danke. Das musst du jetzt natürlich sagen, aber danke, ich nehm's.
Das sage ich auch, um das Addendum noch zu machen, was wir beide besprochen haben. Das war nämlich kurz nachdem ich den Cast gehört habe, habe ich Basti gefragt, ja, sag mal, war euch das eigentlich klar, dass da Maustastatur-Support in der Konsolenversion ist? Das doch total wild. Das ist
richtig.
Und Basti meinte, ja, das haben wir alle gesehen, aber halt nicht ausprobiert. Ja.
Wer benutzt denn Maus und Tastatur an der Konsole?
Niemand. Ich jetzt. Ja. Ich habe es jetzt ausprobiert, aber auch nur, weil es so kurios ist. Mhm. Und es funktioniert überraschenderweise genauso wie an einem PC. Es ist also kein Unterschied.
Wow.
Und ich würde sagen, die Steuerung ist deswegen auch schlechter. Also ich fand direkt alles mega verwirrend und steuere Monster Hunter Wilds sehr viel lieber mit dem Gamepad. Mhm. Es ist natürlich praktisch fürs Chatten. Wenn man dann einfach so im Multiplayer unterwegs ist oder zwischendurch mal dahingehend was macht. Und, das kann man natürlich auch noch sagen, die Ziffern benutzen zu können, um die Items direkt anzuwählen, die man in seinem Gürtel hat, schon auch ganz geil, anstatt erstmal durchzucyclen, bis man das Richtige hat, um es zu aktivieren. Mhm. Also es hat da durchaus seine Vorteile hier und da.
Ist damit jetzt eigentlich die Switch 2-Version confirmed von Monster Hunter Wilds, weil es Maus und
Wer weiß.
Das wird auf jeden Fall anspruchsvoll, denn das zweite Thema, was ich noch zu Monster Hunter ansprechen möchte, ist ja die miserable Performance am PC. Das ist ja ein Trauerspiel. Ich habe die PC- und Konsolenversion, die PS5-Fassung auch, beide gespielt. Und so ähnlich wie bei Dragon's Dogma zu Beginn, also die PC-Version läuft überhaupt nicht rund. Performance eher schlecht. Und auch ein paar Effekte wie das Volumetric Lighting wirken für mich am PC schlechter als an der Base PlayStation 5.
Okay.
Also nicht mal die Pro. Jetzt ist es am PC, die Leute schon natürlich wieder am Meckern, jetzt machen sie Volumetric Lighting und all diesen ganzen Kram aus, dann sieht es halt super scharf aus. Das ist ja dieser Nebeleffekt, dass es alles so ein bisschen unscharf wirkt. Basti, ich weiß nicht, ob du das auch zumindest, ihr hattet sogar im Cast so ein bisschen gesagt, ja, irgendwie so richtig scharf ist die Grafik nicht. Und das liegt halt hauptsächlich an diesem einen Lichteffekt. Der sorgt natürlich auch für Atmosphäre und für einen gewissen Realismus. Aber ja, es sieht am PC, wenn man es komplett abschaltet, halt aus wie so ein PC-Spiel auf einmal von 2006, als es diese ganzen Shader-Effekte noch nicht in der Form gab. Ist schon angenehmer, kann ich nicht von der Hand weisen. Aber ist natürlich nicht so, wie es erdacht war. Ich hoffe, da können sie technisch noch ein bisschen nachhelfen. Ist alles kein Gamebreaker, aber schon wie viele Aspekte von Monster Hunter Wilds ist auch das, die Technik ein wenig wild geraten bei Capcom.
Ja, schade. Weil also bei der PC-Version, die Kuro bei uns gespielt hat, da lief es eigentlich sehr rund die meiste Zeit. Ich weiß jetzt nicht, auf wie vielen Konstellationen, an welchen Geräten er es probiert hat, aber zumindest an dem Rechner, wo ich ihm über die Schulter geguckt habe, lief es tatsächlich sehr rund und sah auch noch mal deutlich besser aus als meine PlayStation 5-Version. Aber ja, ist bei PC auch immer nicht so einfach.
Nee, die 1000 Konfigurationen. Mhm. Ah, zum Glück gibt es ja für sowas wie die vielen schönen Spiele im Steam Next Fest, das gestartet ist. Die, wie heißt die portable Konsole nochmal von Valve? Steam Deck. Das Steam Deck gibt es.
Wow.
Da läuft sowas einfach. Zum Beispiel das erste Spiel, über das wir reden wollen. Post-Trauma. Was ist das denn, Anne?
Ja, wir sind heute angereist mit ein paar Demos, die wir für euch gezockt haben, anstatt dass wir euch neue, fertige Spiele vorstellen. Das finde ich sehr schön. Ich liebe Demos. Ich spiele ganz gerne bei so einem Steam Decks-Fest. Und Post-Trauma ist eins, was mir besonders gut gefallen hat, beziehungsweise was für mich rausgestochen ist. Und das spricht, glaube ich, jeden an, der gerne Resident Evil spielt. Und zwar im Prinzip, ich würde sagen, den ersten Teil vor allem. Denn in Post-Trauma seid ihr ein Zugschaffner, der Roman heißt. Und der findet sich auf einmal in einem, sagen wir mal, Geisterzug wieder. Also es ist, glaube ich, irgendeine japanische U-Bahn. Es spielt wohl in Japan, aber alles, was man da sehen kann und lesen kann, gibt es nicht wirklich. Also es ist eine unwirkliche japanische Gegenwart, die da porträtiert wird. Und dann lauft ihr halt mit diesem Roman, der keine Ahnung hat, wo er sich befindet, erstmal durch diesen Zug und müsst halt versuchen, herauszukommen. Dann kommt ihr später in eine U-Bahn-Station, wo ich auch schon die ersten Monster begegnen. Also es ist so klassisch auch Resident Evil-like, so Body-Horror, komische Wesen mit mehreren Körpern und mehreren Köpfen und manche haben keine Beine und so weiter. Also es ist alles sehr eklig und gruselig.
Ganz kurz, ich möchte mal anmerken, dass ich dich vor dem Cast nach deinem viel gut und besten Spiel in der Reihe gesucht habe und dir Post-Trauma ausgesucht hast.
Wo ist das Problem?
Ich finde es nur so wunderschön. Okay, go on. I love it.
Ich finde es super. Mich entspannt sowas. Also jedenfalls ist es wirklich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass dieses Team Red Soul Games, heißen die, aus ganz, ganz, ganz wenigen Menschen besteht. Das Spiel hat angefangen mit nur einem Typen, der sich das alles ausgedacht hat. Und es wurde dann über die Jahre das Team vergrößert. Und jetzt steht als Publisher auch Raw Fury dahinter. Also es ist schon ein großes Ding mittlerweile. Und wie gesagt, wenn ihr Survival-Horror mögt und Resident Evil, dann ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Das hat auch, ich mag diese festen Kameras ja eigentlich überhaupt nicht. Ich finde das total hinderlich, vor allem in der Steuerung, weil du dann immer, wenn die umschalten, weißt du gerade nicht, okay, ich drück gerade mit meinem Pad nach vorne. Aber der Richtungswechsel lässt es ja so aussehen, als würde ich jetzt nach hinten laufen und dann bin ich immer verwirrt, ob ich dann den Stick umdrehen muss oder nicht und dann eier ich da manchmal so rum. Das ist das Einzige, was mir jetzt irgendwie negativ aufgefallen ist und ich finde auch, ich habe ein bisschen den Verdacht gehabt, dass die Rätsel nicht ganz so intuitiv sind wie bei Resi. Bei Resi hast du ja immer, hier ist eine Tür, die ist zu, da ist eine Schlange drauf, du brauchst einen Schlangenschlüssel, dann hast du irgendwie so ein komisches so ein Schattenspielrätsel und solche Sachen. Da sind die Rätsel schon so ein bisschen ausgetüftelter. Also man muss schon wirklich manchmal überlegen und es ist auch nicht immer alles sehr naheliegend. Das finde ich ein bisschen, ich finde das gut, wenn man dann natürlich schon auch selber denken muss, was ja kein Problem für mich ist. Aber ich glaube, um eine breitere Masse anzusprechen, wäre es vielleicht sinnvoller, die ein bisschen intuitiver und einfacher zu gestalten. Aber nichtsdestotrotz, ich mag dieses Setting. Ich bin total angetan. Es ist wirklich auch eklig und gruselig. Und ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis. Das erscheint schon Ende März, wie ich sehe. Und
31. Ja.
Auch für die PlayStation zum Beispiel. Also es ist kein Muss für den PC. Es könnt ihr auch auf der Konsole spielen. Und ich werde es auf jeden Fall spielen, auch wenn es so ein, zwei Abstriche hat. Aber für die Leistung von so einem kleinen Team und dann so ein creepy Banger raushauen, ist schon ganz geil.
Konntest du denn schon die Kämpfe ausprobieren? Ich sehe auch eine Shotgun hier in den Trailern.
Ich hatte leider, das ist glaube ich der Anfang des Spiels, den man in dieser Demo spielt, da hatte ich bisher leider nur so eine Brechstange gefunden. Also es war ein bisschen fummelig, dann mit dieser Brechstange auf diese Viecher einzukloppen. Das geht wahrscheinlich mit einer Waffe dann alles viel schneller und effektiver. Aber auch das muss man sich erstmal, glaube ich, ein bisschen an diese verschiedenen Winkel und verschiedene Kameraeinstellungen gewöhnen, um dann auch irgendwie zu treffen. Weil manchmal sind die Winkel so ganz, ganz, weiß ich nicht, komisch und du siehst nicht immer alles und dann guckst du, okay, wo schlage ich eigentlich gerade hin und so. Also da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ging es am Ende auch.
Okay. Ich finde, bei Post-Trauma, ich habe das auf der Gamescom gespielt und mittlerweile, glaube ich, auch zwei Gamescoms sogar schon gespielt. Da war immer so ein bisschen meine Frage. Richtig gut, dass du das mit den Rätseln gesagt hast, weil bei so einer Gamescom-Präsentation, also ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht verstanden, der Dev hat nachher irgendwann den Controller in die Hand genommen
und
hat die Rätsel gelöst. Und, ja, also dann musst du mit der Taschenlampe dahin leuchten und wenn du das gemacht hast, dann kannst du dahin und den Schalter drücken, aber wenn du dann die Tastenkombination da eigentlich, ich habe überhaupt nichts verstanden und war so, hä, und das soll irgendwer verstehen. Das weist darauf hin, dass das, was du gesagt hast, vielleicht ist es ein bisschen überkomplex ist. Und bei den Kämpfen, da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen Angst. Ich finde es, weil das setzt ja auf einen Protagonisten, der so jetzt nicht der waffenstarrende Superprofi ist, sondern ist halt ein Otto-Normal-Typ. Und deshalb
ein kleiner Pummel.
Ja, also auch nicht ganz fix auf dem Bein. Und deshalb finde ich das eigentlich auch okay und nachvollziehbar, dass halt auch die Kämpfe sich jetzt nicht irgendwie satt und super toll anfühlen. Aber ich hatte trotzdem so ein bisschen Angst, weil das optisch manchmal so sehr auch so abgehackt aussehen in der Animation, dass es dadurch so ein bisschen an Glaubwürdigkeit verliert.
Ja, der klippt schon mal ganz gerne, wenn er zum Beispiel den Bahnsteig hochkraxelt oder wenn man gegen eine Wand schlägt, schlägt man halt nicht gegen die Wand, sondern durch. Mhm. Ich würde aber sagen, das ist der Größe des Teams geschuldet.
Ja.
Das ist ja schon ein krasses Indie-Projekt und deswegen, ich nehme sowas gerne in Kauf, wenn ich das Endprodukt halt insgesamt ganz gut finde.
Ja, Atmosphäre also gut, sagst du.
Yes, sehr creepy.
Gerade dieses Optische, also wie sie die Areale gestaltet haben, das finde ich auch echt wahnsinnig.
Mega.
Also dafür, dass es so ein kleines Team ist, sieht unwahrscheinlich gut aus.
Ja.
Basti hat ja gerade ein sogenanntes Vertical Slice angesprochen, als er gesagt hat, dass er auf der Gamescom das Post-Trauma gespielt hat und das dann vielleicht nicht das ideale Vertical Slice, also ein entsprechendes Teilstück dieses Spiels ist, um es zu demonstrieren. Es war jetzt eine sehr, sehr
Überleitung. Das ist der Wahnsinn. Holy shit.
Genauso würde ich die Demo zu dem Gothic 1 Remake beschreiben. Hm. Die entspricht an und für sich dem, was auch auf der letztjährigen Gamescom gezeigt wurde, wurde allerdings natürlich ein bisschen weiterentwickelt, ist ein Prolog. Es ist also nicht ein Stück aus Gothic 1, dem berühmten Open-World-Rollenspiel aus Deutschland von Piranha Bytes Anfang der 2000er. Ein Kultspiel, das nur durch den eigenen Nachfolger dann getoppt wurde, nämlich Gothic 2. Eine ganz schwierige Geschichte. Also die Welt sieht grafisch sehr gut aus. Auf den ersten Blick ist das oberflächlich gelungen, dieses Remake. Es trifft die Atmosphäre ganz gut, sieht natürlich viel, viel moderner aus. Eine Änderung zur Gamescom-Demo, die mir sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass die Gegenstände, die man aufnehmen kann, nicht mehr weiß umrissen sind. Etwas, was mir bei Avowed auch positiv aufgefallen ist, dass dadurch, dass die Grafik halt inzwischen so detailliert ist, klar ist, womit kann ich interagieren und womit nicht. Das kann man ja auch weglassen, wenn man jetzt auf absoluten Realismus aus ist. Aber so wie es jetzt hier gemacht ist, stört es mich. Denn ich kann diese weißen Umrisse nicht mehr aktivieren. Und dadurch habe ich eigentlich nur gewusst, wo ich zum Beispiel was finde, weil es halt genau am gleichen Ort liegt, wo ich mich aus Gothic dran erinnere. Aber man rennt halt rum und dann stecken irgendwo Pfeile in einem Baum und die kann man dann da rausrupfen und benutzen. Das Gothic 1 Remake ist auch dahingehend verbessert worden, dass das Inventar klassisch ist, also wie ein modernes Spiel. Man hat alles in so kleinen Kästchen, wo man es unterbringen kann und dann hervorzaubern kann. Die Dialoge sind in Ordnung. Wir sind noch bei den positiven Sachen. Dieses schöne, rotzige Deutsch von damals haben sie im Ton eigentlich ganz gut getroffen. Also Diego zum Beispiel wurde von einem neuen Synchronsprecher eingesprochen, der sehr nah dran ist am Original von früher. Es sind aber nicht die Originalsprecher von früher. Das geht soweit alles in Ordnung. Aber dann kommen wir zu den Sachen, die mir wirklich sauer aufstoßen. Das ist einmal ein wirklich buggig, verrücktes Movement. Also man klippt überall durch. Man weiß nicht, wo kann man rüberspringen. Manchmal bleibt man in der Spielwelt hängen. Wir haben bei den Kämpfen das Problem, dass es nicht mehr so leicht transparent durchschaubar ist, wie funktioniert es. Also man sieht einen Gegner in Gothic 1, dem ganz alten, dem Klassiker, und da hat das ganz simpel funktioniert. Man geht auf einen gewissen Abstand und irgendwann fangen die Tiere an, so ein Alarmsignal zu senden, dass sie dich entdeckt haben. Und wenn du da dann stehen bleibst, kommen sie irgendwann auf dich zugerannt. Das war nicht besonders clever, aber es hat halt zumindest auf irgendeine Art und Weise funktioniert, die man versteht. Hier ist jetzt alles zufällig. Das heißt, ich werde manchmal, gehe ich ganz nah ran und ich werde überhaupt nicht erkannt und kann dreimal for free draufkloppen auf ein Monster. Und manchmal werde ich direkt umzingelt, obwohl ich noch super weit weg bin, weil mich irgendein Tier von weit hinten erkannt hat. Das ist sehr, sehr frustrierend gewesen, fand ich schlecht. Dann, dass die Kämpfe selber wollen irgendwie so wie Dark Souls sein. Man darf ja immer nicht vergessen, Gothic war noch weit vor Dark Souls und da war so ein Kampfsystem auch irgendwie spannend. Das hat man ja noch exklusiv mit Tastatur gesteuert, wer sich daran noch erinnert. Also mit den Pfeiltasten die Bewegung und dann eine Aktionstaste, das ist die Control- oder Steuerung-Taste auf eurer Tastatur. Und da hat man immer links, rechts gemacht, um so zu schwingen mit der Spitzhacke oder dem Schwert. Das war ein ganz cooles System. Jetzt versuchen sie so einen Mix zu machen aus Dark Souls und dem von früher und es funktioniert noch überhaupt nicht. Also manchmal trifft man einen Gegner, manchmal nicht, obwohl die Abstände gleich sind. Manchmal gibt es Trefferfeedback, manchmal nicht. Manchmal geht trotzdem die Lebensanzeige runter. Das ist echt alles nicht so gut. das hinterlässt für mich gerade den Eindruck von einem Spiel, was eher so im 50-60% Bewertungsskala-Dings rauskommt. Also echt nicht so geil. Manche würden ja sogar sagen, das erste Gothic hatte eh nie groß viel mehr verdient und nur die Welt und die Atmosphäre haben es dann darüber hinausgezogen. So weit gehe ich nicht. Ich finde, das erste Gothic war damals gutes Spiel, das zweite dann nahezu sensationell auf seine kleine charmante Art und Weise. Aber das hier ist jetzt noch überhaupt nicht, also ich hätte da keine Demo von gemacht. Sagen wir es einfach so. Das Ding ist überhaupt noch nicht fertig. Das hätte ich niemandem so gezeigt. Das ist teilweise peinlich. Das bedeutet nicht, dass es nicht doch natürlich da draußen die ein oder anderen Romantiker gibt, die sagen, oh, das Gothic von früher und guck mal hier die Mine und das sieht aus und die rotzigen Dialoge und dann sind sie verliebt und dann guckt man über vieles vielleicht hinweg. Das bedeutet aber nicht am Ende, dass es gerade im Vergleich zu anderen Dingen, die in der Zeit herangewachsen sind, definitiv schlechter ist in der aktuellen Demo, die wir ja nun spielen können. Da müssen sie dringend was machen. Auch der Fernkampf komplett kaputt. Man kann jetzt frei zielen mit der Maus und dadurch kannst du von ganz weit weg halt immer hinschießen, wo du willst. Die Gegner kommen damit nicht klar und dann kannst du fast jeden umlegen, wie du das nur möchtest. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass man so jetzt Gothic durchspielt.
Aber wie weit ist das denn von Release weg? Das klingt ja ziemlich katastrophal, muss ich sagen.
Ja, das soll noch dieses Jahr irgendwann erscheinen. Die Welt scheinen sie ganz gut fertig zu haben. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn man sich später relativ weit oben auf dem Berg hinstellt und dann runter sieht, sieht man einige der Örtlichkeiten, die man auch später im Spielverlauf dann noch sehen würde. Die Weitsicht ist cool. Das Dorf und so. Ich glaube, atmosphärisch können die das ganz gut hinkriegen. Es ist nur, da muss man echt noch viel machen. Einfach an dem Kampfsystem, am Movement. Ansonsten wird das so ein Liebhaberding für absolut hartgesonnene. Ich sehe es aktuell noch nicht, aber ich will mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. So ist es nicht. Weil es ist schon so, nachdem ich diese Demo dann geschafft hatte, gespielt habe, die ist ungefähr eine Stunde lang, Stunde 20 habe ich gebraucht. Man geht nur in eine Mine rein, holt sich ein Schwert, einmal den Bogen und geht dann nochmal raus. Ich habe danach das Grundspiel wieder installiert, also Gothic 1 von früher.
Weiß nicht, ob das so sein sollte. Nicht die Intention.
und habe das dann halt gespielt mit ein paar aktuellen Mods. Da muss man sich so 8 Files runterladen. Die sind hier bei worldofgothic.de oder wie das heißt. Knallt die nacheinander drauf und dann sieht das sogar relativ ansehnlich aus und spielt sich halt viel besser im Vergleich. Und es hat natürlich diesen gleichen Charme. Die Dialoge sind ja vielleicht sogar besser in der Ursprungsversion, oder zumindest kann ich es mir da romantisch verklärt erklären, dass das so gut ist. Ja, da habe ich Bock drauf bekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal Gothic 1 durchspiele, aber ich wollte mir einfach noch mal klar werden auch darüber, ob ich jetzt wirklich auf einmal das uralte Spiel irgendwie besser finde als diese Demo. Und ja, ich würde sagen, auf jeden Fall.
Naja. Ja. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ich habe mit Gothic halt nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ja, aber ich dachte halt immer, also gerade so im Rocket Beans Kosmos, da wird ja Gothic so sehr hoch gehalten. Und wir haben halt auch eine treue Fangemeinde. Und generell, das Spiel hat natürlich eine treue Fangemeinde. Und irgendwie dachte ich immer, ey, eigentlich wäre es ganz nett, das doch irgendwie mal nachzuholen, wenn es vielleicht so einen modernen Touch hat und man das jetzt heute einfach gut spielen kann. Aber doof, wenn es mit dem Remake dann sozusagen nicht getan ist und das eher wie so eine Art Downgrade ist.
Ich würde aber, wie gesagt, sagen, dass man mit diesen Fan-Patches kannst du halt das Original jetzt inzwischen sehr schön spielen am PC.
Aber ich will es doch an der Konsole spielen.
Da empfehle ich dir, deinen PC mal mit einem langen HDMI-Kabel mit deinem Fernseher zu verbinden und dein Gamepad einfach zu benutzen.
Plug and play. Ich will einfach nur Taste drücken und let's go.
Mal sehen, vielleicht geht dieser Wunsch vielleicht auch noch in Erfüllung. Wer weiß, wer weiß. Basti, berichte du uns doch erstmal von, oh, guck mal, da hätte ich auch eine schöne Überleitung machen können, von der Shotgun, die Anne bei Posttrauma in der Hand hatte, zu dir als Shotgun-Copman.
Ja, genau, Shotgun Copman, das ist ein neues Spiel von Devolver, was sie, glaube ich, auch gar nicht lange her erst angekündigt haben. Das ist das nächste Spiel von den Leuten, die My Friend Pedro gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Okay, genau, das ist ja so ein, ne, von der Seitenansicht eigentlich ein Shooter, der so auch mit Zeitlupe und coolen Tricks und keine Ahnung was spielt. Das Witzige ist, ich habe damals, das war, glaube ich, eine E3-Demo, glaube ich, sogar habe ich gespielt. Und ich war da total hyped auf das Spiel, weil ich das irgendwie toll finde. Und ich mochte auch immer Max Payne und diese Zeitlupe. Und dachte so, ey, das könnte vielleicht genau da in diese Kerbe schlagen. Dann habe ich es gespielt und habe aber sehr schnell gemerkt, oh, das ist ein bisschen komplexer, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich dachte, das ist total einfach, da cool drin auszusehen. Hat aber irgendwie für mich zumindest in der kurzen Zeit, die ich es gespielt habe, nicht so gut funktioniert. Aber jetzt kommt ja das nächste Spiel von denen, Shotgun Copman, das eine sehr reduzierte Version quasi mit ein bisschen Änderungen von My Friend Pedro ist. Also es ist auch wieder, wir haben die Seitenperspektive, es ist ein zweidimensionales Spiel, diesmal nichts mit 3D, es ist wirklich sehr minimalistisch präsentiert. Und der Kniff ist diesmal, das Spiel ist super, super simpel. Man hat zwei Schießarten. Man hat immer auf der rechten Maustaste, ich habe es jetzt die meiste Zeit mit der Maus gespielt, hat man die Shotgun und auf der linken Maustaste, da hat man zwar wechselnde Waffen, aber in der Grundeinstellung eine Pistole. Und der Trick ist, dass du dich zwar mit den A- und D-Tasten nach links und rechts bewegen kannst, du kannst aber nicht springen. Dafür brauchst du Schüsse. Also du schießt dich von der Wand oder von dem Boden weg, um dann so eine Art Hindernisparcours zu bewältigen. Und da sind dann natürlich auch noch Gegner. Und das ist so der Magic Touch von diesem Spiel, dass das alles darauf halt baut. Entsprechend gibt es keine Geschichte oder Geschichte kannst du wirklich komplett vernachlässigen. Der Shotgun Copman geht in die Hölle, um den Teufel-Ding festzumachen. Der hat aber keinen Bock drauf. Das ist die Geschichte. Herzlichen Glückwunsch. Und der erste Satz, den fand ich auch so toll, als man das Spiel startet. Ich habe es irgendwie mir aufgeschrieben. Ich bin Shotgun Copman. Ist Walter recht oder du bist dran? Punkt. Und dann geht's los. Also es ist alles, was man wissen muss. Es ist echt ein sehr kurzweiliges Spiel, was noch so ein bisschen dazukommt, was jetzt bei My Friend Pedro beispielsweise gar nicht Sache war. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, als wäre noch ein bisschen Super Meat Boy mit drin, weil du da auch so, du hast Stachelfallen, du hast aber auch Sägeblätter, du hast halt einfach mehr Hindernisse in der Umgebung, an denen du irgendwie vorbeikommen musst. Das liegt damit so drin. Jetzt auf die kurze Demo-Dauer hat das total viel Spaß gemacht. Es hat sich stellenweise so ein bisschen dieser Hotline-Miami-Flow eingeschlichen, dass du so wirklich, du scannst den Raum schon, bevor du da irgendwie ankommst. Okay, auf wen muss ich schießen? Wohin muss ich ausweichen? Okay, let's go. Und dann bist du irgendwann so in diesem Flow drin. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Was ich mich so am Ende gefragt habe, ist, okay, wie lange ist da Luft für? Wie lange, was fällt den Entwicklern noch ein mit dieser sehr simplen Formel, um das Spiel halt langfristig unterhaltsam zu machen? Das ist so das eine, wo ich sagen würde, und das Fadenkreuz ist viel zu klein. Also ich habe das stellenweise überhaupt nicht gesehen, in welche Richtung ich schieße, was ein bisschen doof ist, wenn du dich von der Wand wegschießen musst, aber du in einem völlig anderen Winkel gegen die Wand schießt und plötzlich in die Stacheln fliegst. Das ist so ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber ansonsten gibt es auch nicht so viel mehr dazu zu erzählen. Es ist einfach sehr kurzweilig und hat mir zumindest für die Demo-Dauer sehr viel Spaß gemacht.
Das ist, glaube ich, darauf ausgelegt, dass du den Analogstick benutzt von dem Controller, weil dann weißt du halt, wo du hinzielst mit beiden. Kann das sein?
Genau, ich habe auch tatsächlich den Controller auch mal angeschlossen und ausprobiert. Das ging auch besser, aber auch da hätte ich gesagt, es wäre so ein bisschen einfacher. Also da weißt du natürlich, okay, jetzt drücke ich mit dem Analogstick jetzt gerade nach links oder so. Aber da kommt es halt wirklich auf den Winkel an, auf Details. Und das geht so ein bisschen unter, auch wenn du am Controller spielst. Geht aber auch super mit dem Controller, das stimmt. Mhm.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich hätte von dem ersten, was ich gesehen habe, auch direkt Super Meat Boy so angesprochen noch. Das hast du ja schon getan. Und ansonsten ist es auch so ein bisschen Bullet Hell, ne? Also ich krieg so ein bisschen Pixel-Junk-Shooter-Vibes auch davon. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast.
Ja, nur, dass du halt natürlich nicht so haarklein oder nicht so einfach genau ausweichen kannst. Also ich glaube, es nimmt nicht überhand. So ist zumindest bis jetzt der Eindruck. Aber es stimmt, genau, das kommt mit dazu, das Ausweichen von vielen Projektilen Das, ja, das stimmt. Ja. Und vielleicht auch noch so diese Speedrun-Komponente. Du hast auch immer am Ende von Level-Abschnitten hast du drei Ziele, die du erreichen kannst. Einmal ganz normal durchkommen, einmal ohne getroffen zu werden durchzukommen und auch immer ein Speedrun-Ziel, dass du eine gewisse Schnelligkeit dabei hast. Und das merkt man. Das ist irgendwie darauf ausgelegt, dass wenn du ein Level mal geschafft hast, idealerweise gleich noch mal reinspringst, weil jetzt weiß ich, wie es geht und probierst dann irgendwie schneller da durchzukommen. Und das macht, glaube ich, auch noch mal sehr viel Spaß.
Ja, bin ich gespannt, was es am Ende kosten soll. Sieht für mich halt auch nach so einem, also 10 Euro auf jeden Fall. Mal gucken, ob sie dafür 30 haben wollen. Das fände ich dann schon sehr mutig. Mal gucken, was es am Ende kosten wird, ja.
Soll aber auf jeden Fall dieses Jahr irgendwann für PC und Switch kommen.
Mhm. Coolie, coolie. Ruffy and the Riverside ist als nächstes auf unserer auf unserem Dokument.
Ich glaube, da wird sich Basti auch noch dran erinnern, denn ich kann mich dran erinnern, dass das in der Game 2-Folge war von der Gamescom.
Stimmt, ja.
Ich habe mit diesem lustigen Typen nämlich auch gesprochen damals. Ich fand das irgendwie total niedlich und ansprechend. Das ist auch der einzige Grund, warum ich diese Demo ausgewählt habe. Ruffy and the Riverside ist ein, ich würde mal sagen, eine Hommage an so Plattformer wie Banjo-Kazooie oder Mario-Spiele, Paper Mario, sowas in der Richtung. Und hat eine ganz interessante Mechanik, um die sich alles dreht, nämlich das Copy-Pasten. Und zwar ist das berühmteste Beispiel, was sie immer nennen, okay, da ist ein Wasserfall, der fließt natürlich logischerweise nach unten, du willst jetzt aber nach oben. Was kannst du tun? Du guckst dich um, dann siehst du an einer Wand so Efeu, so Rankengedöns, das kannst du dann anvisieren, einmal kopieren mit der Schultertaste, mit der anderen Schultertaste auf den Wasserfall werfen. Und dann wird der Wasserfall halt zu Efeu und dann kannst du da hochklettern. Und das kannst du eigentlich mit jedem beliebigen Gegenstand in diesem Spiel machen. Und das ist quasi so das, woran sich das Ding aufhängt. Erstmal eine gute Idee, ergibt Sinn, macht auch Spaß. Da kann man lustige Rätsel mitmachen. Zum Beispiel hast du ab und zu mal so eine Reihe von Betonblöcken. Das sind dann meistens so 12 an der Zahl. Und dann ist aber irgendwo anders im Level so ein Bild versteckt, das dir dann anzeigt, wie diese Betonblöcke eigentlich aussehen sollten. Und dann kannst du hingehen und kopierst einfach einen Baumstamm und dann hast du quasi Holz als Material und kannst dann die Betonblöcke zu Holz verwandeln, die du halt rausnehmen willst, damit das gewünschte Bild entsteht. So. Also das sind so die Rätsel in dem Stil, wird das quasi da alles durchgeführt. Dann hat es irgendwie auch krasse Odyssey-Vibes, finde ich, so Super Mario Odyssey-Gedöns, weil du musst halt ganz viele Sterne sammeln, um neue Level freizuschalten, die dann quasi durch Türen begangen werden. Also es hat schon wirklich sehr, sehr viel von so super klassischen Plattformern. Ich finde den Look auch ganz interessant, dass du halt dieses Handgezeichnete hast, aber die Figuren dann halt wie bei Paper Mario halt auch so platt gedrückt sind und sich trotzdem aber sehr lustig bewegen. Du hast so einen kleinen Kompagnon, so eine Fliege oder Biene oder sowas.
Ja, eine Biene wirst du, oder Wespe.
Ja, irgendwie sowas, ja, irgendwie in sowas. Der Art. Mit der kannst du so ein bisschen schweben. Also du hast auch wirklich sehr eingeschränktes Movement. Du kannst halt springen und schweben und hauen und dieses Copy-Paste-Gedöns halt machen. Und dann fand ich das alles schon ganz interessant. Die Demo ist nur ein bisschen seltsam, weil du kannst halt irgendwie, ich glaube, 4 verschiedene Level auswählen und du kannst dich halt ein bisschen in Riverside umgucken. Das ist halt diese Anfangsstadt. Da gibt's halt eine richtige Stadt, wo auch Dorfbewohner sind. Da gibt's auch ein paar Nebenaufgaben und ein paar Spiele zu spielen und so. Das ist richtig cute alles. Nur diese Level, die sie da vorgestellt haben, die haben sie dann auch so komisch abgegrenzt. Also es gibt nicht ein Level, das du einmal komplett durchspielen kannst, sondern es gibt immer nur so Abschnitte in den Leveln. Das fand ich ein bisschen seltsam als Demo-Approach sozusagen, weil ich ja schon gern wissen würde, wie so ein ganzes Level aussieht. Also so wie ich das jetzt vermute, ist das wirklich nur, du gehst da hin und sammelst halt die Sterne ein und dann kannst du noch lustige Schmetterlinge sammeln. Da habe ich aber noch nicht rausgefunden, wofür die stehen. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, was Ruffy eigentlich ist. Ganz ehrlich, was ist das?
Der Hauptcharakter?
Ist das ein Bär? Was ist das?
Ja, der hat so eine Henkersmütze
auch auf. Ein bisschen gruselig, finde ich.
Okay, die Henkersmütze habe ich vorher nicht gesehen. Oh Gott, kenne
ja.
Ist das eine Henkersmütze?
Es sieht aus wie eine Henkersmütze. Ich weiß
so
nicht, was es ist.
Aber
es sieht auf jeden Fall, für mich sieht er aus.
So ein Mix aus Bär und Yeti, ja.
Schon. es ist alles cute und niedlich und super, aber ich weiß nicht, ob wie lange mich das bei der Stange halten würde. Ich bin so ein bisschen rausgewachsen aus dieser Art Plattformen. Ich fand die früher ganz toll. Und ich finde die Nintendo-Sachen auch immer ganz toll. Aber dann so Sachen wie zum Beispiel Yooka-Laylee hat mich ja völlig kalt gelassen.
Oh krass, okay, das fand ich nochmal sehr
nee,
gut.
Nee, das war irgendwie, ich weiß nicht, die haben ja wirklich versucht, Banjo-Kazooie komplett 1:1.
Genau, das waren ja die Entwickler von
Banjo-Kazooie. Genau, und das dann nochmal irgendwie wieder zu beleben, aber dann ging mir halt dieses Nicht-Sprechen ging mir auf den Sack. Dieses
Ja. Das muss man mögen,
Also ich weiß nicht, wie ich jetzt zu Ruffy in the Riverside wirklich stehe. Ich finde das Konzept cool, also diese Mechanik ist super. Ich finde es vom Look auch super, aber ich glaube, das erledigt sich schnell. Also das ist schnell ausgespielt quasi und dann wiederholst du einfach nur.
In Deutschland wird das entwickelt.
Ja, genau.
Zocrates Laboratories UG haben, glaube ich, Fördergelder gekriegt und machen das jetzt gerade. Es ist so eins von den Spielen, auf den ersten Blick denke ich mir immer so, ja, wenn das jetzt Mario wäre und wenn das halt keine Honigbiene wäre, sondern irgendwie wieder eine Fee oder was weiß ich, oder so ein Stern, dann wären alle so begeistert und würden nach einem Trailer dann sagen, boah, Nintendo, guckt euch das wieder an, diese Ideen und was sie alles machen. Und aber da es halt nichts davon ist und irgendwie dieser Yeti-Bär mit der Henkersmütze und alles ein bisschen wild und wirr ist und eben nicht Nintendo dran steht, sind viele dann so, oh ja, aber irgendwie auch schon ein bisschen unangenehm. Und,
willst du gerade etwa sagen, dass Nintendo überbewertet ist?
Das habe ich nicht gesagt. Nein.
Michi, Hot Take.
Das habe ich nicht gesagt. Ich sage, das ist das, was es oft und schnell auslösen kann. Und natürlich ist da auch eine leichte Kritik von Fanboyism drin, natürlich.
Ja, aber man muss schon sagen, der Grundgedanke bei Ruffy in the Riverside finde ich auch fantastisch, weil es halt so ein bisschen was Neues wagt in dem Genre, mit diesem Texturgewechsel. Mhm. Ich frage mich aber auch, ich habe es selber gar nicht spielen können auf der Gamescom, das war mein lieber Kollege Markus. Aber da habe ich mir auch beim Zusehen, manchmal habe ich mich da gefragt, okay, woher weiß man denn jetzt, mit welcher Textur man arbeiten kann, welche man austauschen kann? Kann man alle austauschen? Also ist da irgendwie, gibt es da eine natürliche Begrenzung? Weiß man, womit man interagieren kann?
Es leuchtet dann, also wenn du den Button gedrückt hältst, dann leuchtet das, was man aufnehmen kann, so komisch auf. Also es ist nicht alles. Man kann nicht komplett alles in dieser Welt kopieren und dann wieder woanders hinklatschen. Aber es ist schon relativ offensichtlich, was du nehmen kannst und was nicht. Und gerade bei so Rätseln und so, das ist halt der Trick dabei, dieses Rumprobieren. Also was würde jetzt Sinn ergeben, wenn ich von A nach B muss und da ist jetzt aber so ein Riesensee vor mir und Ruffy kann halt nicht schwimmen. Aber du siehst dann in diesem See mittendrin schwimmen vereinzelt so Eisschollen und dann kopierst du halt dieses Eis von den Eisschollen und schmeißt es auf das Wasser drauf und schon kannst du halt da drüber latschen. Also man muss sich halt in 90% der Fälle, wie es jetzt halt war, so ein bisschen umgucken einfach und ein bisschen überlegen und das finde ich auch eigentlich sehr charmant so.
Sehr charmant ist auch das nächste Spiel, über das wir reden, und zwar Monster Train 2. Überraschenderweise der Nachfolger zu Monster Train. Keine Ahnung, wann ist Monster Train erschienen? Lass mich mal kurz gucken. 2021, ist auch schon 4 Jahre alt. Das ist ein Roguelite, wo man eine Zugcrew gespielt hat oder spielt und dann in Form von Tower-Defense-mäßiger Ausspielung der eigenen Karten und Einheiten seinen Kern verteidigt, wo der Zug mit angetrieben wird. Also stellt euch das wie so ein Hochhaus vor. Es gibt 3 Ebenen. Man platziert Einheiten unten in der untersten Ebene, meistens seinen Helden und noch irgendeine Verteidigungseinheit. Und dann kommen da die Gegner an und dann ist das rundenbasiert, dass man immer wieder aus seinem Deck, was ungefähr mit 20 Karten anfängt und dann immer mehr wird, weil es halt ein Roguelite ist, hat man dann Zaubersprüche und kann die einsetzen, so ähnlich wie in einem Magic the Gathering oder sowas. Und Monster Train hat das sehr, sehr gut gemacht, war meiner Meinung nach ein Geheimtipp, hat auch einen sehr guten DLC bekommen und ist, das nehme ich jetzt vorweg, gerade für 2 Euro zu haben. Wenn ihr auch nur irgendetwas mit Roguelites anfangen könnt, dann holt euch Monster Train 1 für 2 Euro. Ist nahezu ein Kaufbefehl von mir. Wenn ihr natürlich das Genre nicht mögt, dann ist das nix. Und das ist aber doppelt gut, Weil nach dem Spielen von Monster Train 2, muss ich sagen, das macht halt genau das Gleiche und ist halt einfach noch mehr Monster Train. Ich habe nicht ein Argument gesehen, wo jetzt hier irgendwie neues Gameplay drin ist, irgendwie das grafisch anders wäre oder so. Es ist wirklich das gleiche Spiel. So ein bisschen wie bei dem Dungeons of Dreadrock, was Manu letztens mal vorgespielt hat, wo ja jetzt Dungeons of Dreadrock 2 rausgekommen ist und man das erste geschenkt kriegt, wenn man das zweite kauft und indem man halt alle so in einem Rutsch spielen kann. So ähnlich kann man sich das jetzt fast für Monster Train vorstellen. Es gibt jetzt mehr so eine Höllen- und Himmel-Thematik, also auch neue Völker. Es sind jetzt nicht die exakt gleichen Einheiten. Dahingehend gibt es schon natürlich neue Mechaniken, aber nichts, was man nicht schon irgendwie bei Hearthstone, Magic, Pokémon oder so irgendwie schon mal so erlebt hätte. Ne? Also es gibt dann Elektrohelden, die machen Elektroschaden. Man muss gucken, dass man sich das auf dem Ritt, den man dann quasi durch den Orbit da macht, durch den Himmel, des Himmelsreich, sich die richtigen Upgrades holt, um die Einheiten dahingehend auf ihre Stärken zu verbessern. Die haben halt Lebenspunkte und Angriffspunkte und manche levelt man so hoch, dass sie dann mega stark werden und die möchte man möglichst auch ziehen. Hier und da gibt's ein bisschen Anleihen aus Balatro. Das finde ich schon ganz clever jetzt im zweiten. Es gibt öfter die Gelegenheit, zum Beispiel auch Karten abzuwerfen, dass man sie halt nicht mehr ziehen kann und das Deck dahingehend zuzuspitzen. Das gab es im ersten Teil auch so. Aber hier jetzt viel, viel öfter. Also da nehmen sie sich schon die richtigen Vorbilder, um es vielleicht sogar leicht zu verbessern. Aber es gibt gar nicht so viel zu verbessern. Monster Train ist ziemlich perfekt. Schon das erste. Und das zweite scheint einfach noch mehr davon zu sein. Also sie hätten auch noch ein DLC machen können, aber ich bin mir sicher, das hätte weniger Aufmerksamkeit bekommen. Weil schon das erste DLC nicht so super erfolgreich war für Monster Train. Aber gute Demo, guter Vertical Slice, alles ein bisschen durcheinander. Also man muss schon wenigstens, wenn ihr es mal ausprobiert, bleibt so 20 Minuten dran, damit ihr das einmal kapiert habt, was ist jetzt wo, wo kriege ich meine Upgrades. Es ist nämlich ein sehr wirres Spiel visuell. Also es ist einfach immer sehr viel los auf dem Bildschirm. Alles bewegt sich, überall sind Buttons und so. Und bis man das einmal kapiert hat, braucht man so ein paar Momente. Sehr, sehr gutes Spiel.
Dann kann man ja auch eigentlich die 2 € ausgeben für den ersten Teil. Dann war's das.
Also ich würde nicht auf das zweite unbedingt warten, spielt jetzt das erste und wenn ihr dann genug habt, dann haben die Developer eben Pech gehabt. Das ist mein Fazit nach der Demo. Tut mir leid, das erste ist zu gut, das muss erstmal gespielt werden.
Na gut.
Ich kann leider auch nichts hinzufügen. Es ist ja mein Genre, dass ich, also wenn ich alleine Roguelite oder Roguelike-Deckbilder höre, dann drehen sich bei mir schon alle Augen um. Alle zwei, die mir zur Verfügung stehen.
Weil du es so sehr magst.
Ja, natürlich. Es gibt davon einfach zu viel.
Dann hast du Monster Train doch aber sicher gespielt.
Ja, klar, nicht.
Was?
Ich habe Slay the Spire ein bisschen gespielt, das muss reichen.
Das ist halt auch so. Slay the Spire ist hervorragend. Auch die kommen ja noch dieses Jahr mit einem zweiten Teil raus.
Ja. Nee.
Aber dann mach doch Abwechslung. Dann lass du mal Slay the Spire 2, lässt du erstmal weg und jetzt holst du Monster Train 1 nach.
Ich habe Balatro jetzt ganz oben auf der Liste, da werde ich nicht Monster Train davor schieben.
Oh, du nimmst dir Balatro mit in den Urlaub?
Nein.
I love
it. Wenn ich mal wieder Lust habe auf Roguelike-Deckbilder, dann wird's Balatro. Das sollte das heißen.
Das Beste.
Heißt nicht, dass ich das jetzt demnächst mache. Keine falschen Erwartungen.
Beste Wahl. Bin ich schon sehr gespannt, wenn du berichtest. Aber jetzt berichtest du erstmal von Into the Dead, Our Darkest Days.
Ja, was für ein Titel, oder?
Ja, wie traurig.
Was ist das? Es ist, mir hat es vorher ehrlich gesagt auch nichts gesagt. Ich bin über Steam, als ich mir so die Steam Next Fest Demos angeschaut habe, einfach drüber gestolpert und dachte mir so, das sieht irgendwie ganz gut aus, da gucke ich mal rein. Und das ist quasi ein This War of Mine in der Zombie-Apokalypse.
Ach, hey.
Ich glaube, das umschreibt es ganz gut. Also du hast auch wieder da so diese Seitenansicht, quasi 2D, aber mit einer 3D-Engine, ne? Also wie es halt so aussieht. Und du hast deinen Unterschlupf, da fängt erstmal alles an, wählst 2 Überlebende und mit denen musst du erstmal schauen, okay, muss ich dieses Haus irgendwie absichern, damit die Zombies nicht reinkommen? Was kann ich noch machen? Ich kann schlafen, wenn die müde sind und sonst habe ich erstmal nicht viele Möglichkeiten und stattdessen muss ich ausziehen in die Welt. Da gibt es dann so verschiedene Orte, die man erkunden kann und dort dann, ja, vordringen, looten, Zombies kaputthauen und wieder zurück und da dann die Ressourcen nutzen. Das ist so ein bisschen der Kern. Es gilt aber auch, dass man sich neue Ortschaften ja, entdeckt. Da gibt es zum Beispiel so Ferngläser in den einzelnen Abschnitten und dann entdeckst du halt einen neuen Ort und kannst nachher auf so einer Karte auswählen, da will ich das nächste Mal hin. Und du brauchst auch irgendwann neuen Unterschlupf, weil am Anfang dieser Unterschlupf nicht viele Möglichkeiten bietet, außer schlafen und die Befestigung abzugraden. Deshalb brauchst du eine Werkbank, deshalb musst du umziehen. Dann geht's in deinen nächsten Unterschlupf. Mit der Werkbank kannst du dir dann weitere Räume bauen, du kannst eine Kochstelle schaffen, du kannst einen Medizinschrank herstellen, solche Geschichten. Und ja, ist halt, ich sag mal, ein bisschen gefühlt der arcadigere Ansatz von This War of Mine, weil du in diesen Abschnitten dann doch ein bisschen mehr Action hast. Du musst ein bisschen schleichen, du musst aufpassen, wo sind die Zombies, erstmal durch Schlüssellöcher spähen, um zu gucken, wo die stehen. Kann ich mich von hinten an die ranschleichen oder muss ich dann wirklich in einen offenen Kampf, was sich so ein bisschen hakelig anfühlt, weil du eigentlich nur, du kannst nur eine Taste drücken zum Schlagen und mehr Möglichkeiten habe ich zumindest jetzt im ersten Moment nicht entdeckt. Aber genau, es geht halt viel mehr um dieses Erkunden, die Ressourcen einsammeln, so langsam die eigene Basis ausbauen. Und tatsächlich, du kannst auch weitere Überlebende finden, die sich dir dann anschließen. Dann hast du wieder mehr Möglichkeiten in deiner Basis, weil alle Aktionen, die du machst, also auch wenn ich an so einer Werkbank stehe, das kostet einen halben Tag mindestens. Also wenn ich irgendwas Neues bauen möchte, dann muss ich erstmal warten, bis dann dieser halbe Tag verstrichen ist und verliere dadurch eben Zeit. In der Zeit können dann wieder Zombies angreifen. Das kann dann wieder bedeuten, dass mein Unterschlupf Schaden nimmt. Und wenn ich eben mehr Möglichkeiten, also mehr Menschen in diesem Areal, im Unterschlupf habe, dann kann ich eben auch mehr Dinge gleichzeitig tun. Und gleichzeitig deutet sich auch so ein bisschen eine Geschichte an. Es fängt auch mit einer kleinen Zwischensequenz an, die ich ganz charmant finde, wo ich weiß gar nicht, ob es der Präsident ist, aber der halt irgendwie vorgibt, ey, alles ist gut, gleich machen wir hier alles klar und ihr braucht gar keine Sorgen haben. Aber ich gehe kurz hier in die Outskirts, wo, aber nicht, weil ich flüchten will, sondern nur, weil ich da die Armee besser koordinieren kann. Also da steckt ein bisschen Charme drin und gleichzeitig merkt man auch, wenn man diese Areale erkundet, findet man ab und an so Schriftstücke, wo ein bisschen mehr Geschichte vorkommt und eben auch neue man eben nicht nur überleben möchte, sondern eben auch neue Ziele verfolgt. Zum Beispiel kommen in die Stadt, weil da vielleicht noch andere Geflüchtete sind, die sich irgendwie zusammengerauft haben. Und ja, hat sich ganz nett gespielt. Jetzt glaube ich nichts atemberaubend Neues in dem Sinne, aber ich mag so diesen Spielstil irgendwie ganz gerne. Und auch, obwohl natürlich Zombie-Apokalypse das abgegriffenste Szenario ist, das man sich vorstellen kann, ich muss leider sagen, irgendwie macht mir das dann doch immer Spaß, dass man sich so unter Druck gesetzt fühlt, so, oh, ich muss alles zusammenklauben, was es hier gibt. Oh, eine Schere, ich liebe Scheren. Oder Verband. Oh, oder hier habe ich einen Stofffetzen, Hammer. Loot hat irgendwie gleich eine viel bedeutsamere Bedeutung bei solchen Spielen. Irgendwie macht mir das Spaß. Also wer auf sowas grundsätzlich Lust hat, da habe ich jetzt gerade wenig gesehen, was irgendwie gar nicht funktioniert. Also es ist ein sehr anständiges This War of Mine in der Zombie-Apokalypse.
Das Spiel scheint ein wahnsinnig gutes Trefferfeedback zu haben für, wenn du dann auf Gegner schießt, so mit den Animationen, sehr, sehr aufwendig. Davon könnte sich Gothic 1 Remake mal eine ganze ganz schön was von abschneiden. Das wäre schön.
Ja, ich muss sagen, Schusswaffe habe ich bis dahin nicht repariert bekommen, soweit wie ich gespielt habe. Das kann sein, so die Kämpfe, also die gerade wenn du mit Nahkampfwaffen kämpfst, es fühlt sich, wie gesagt, schon ein bisschen clunky an, einfach weil man da zumindest jetzt im ersten Schritt, ich bin ja nicht so weit gekommen, hat man halt nicht so viele Möglichkeiten. Da muss man quasi akzeptieren, dass man ein bisschen Schaden nimmt. Aber ja, sieht auf jeden Fall ganz schick aus, finde ich, ganz atmosphärisch.
Auch cooles Szenario, 1980er Jahre Texas.
Mhm. Howdy. Ja,
da hat man Howdy, Partner. Sag mal, Anne, how's the perfect pencil?
Perfect pencil? Ganz gut. Punkt. So, nee, also The Perfect Pencil ist die.
Kann man machen mit einem Pencil.
Punkt kann man damit machen, das ist richtig. Sehr gut beobachtet. Ist das letzte Spiel, was ich mir angeguckt habe, und ich liebe ja Metroidvanias, das müsste ja mittlerweile allen klar sein hier, wenn die uns so zuhören.
Wir alle lieben Metroidvanias.
Deswegen wird der Markt auch so geflutet damit. Das Ding ist aber, mittlerweile ist es natürlich so, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Und deswegen muss man sich natürlich genau auswählen, welches Metroidvania jetzt würdig ist. Und ich würde sagen, The Perfect Pencil hat mich dadurch angesprochen, dass das Thema so ein bisschen morbider, psychedelischer Horror ist. Also es geht um so einen kleinen Jungen, der kleine John übrigens. Der kleine John hat keinen Kopf. So, das ist ein Problem.
Oh je.
Ja, das ist ein Problem. Und der ist ohne Kopf im Königreich des weißen Ungeheuers gelandet. Das ist schon mal schlecht. Das ist keine gute Startvoraussetzung. Aber dann kommt so ein komisches Männchen, Wesen, was auch immer, und gibt unserem guten John einen Kamerakopf. Also der hat dann so eine kleine Kamera als Kopf. Und das ist sehr praktisch, denn er kann dann nicht nur mit sehen, sondern er kann damit auch noch Dinge analysieren. Das ist ganz gut. Und dann begibt man sich auf den Weg und findet einen Bleistift. Und aus diesem Bleistift machst du quasi deine Waffe, dein Schwert. Und sonst funktioniert es eigentlich ganz genau wie das andere Metroidvania auch. Es ist so ein 2,5D-Stil. Sieht sehr clean aus. Aber vor allem schön bunt und herrlich abgedreht. Also es geht wohl in diesem Spiel um das Oberthema Schlaf und Träume und die Psychologie der Angst dahinter. Und ich habe jetzt zwar nur ein Gebiet davon gesehen, aber das war schon halt super creepy. Also da liegen überall Decken und Kissen und so rum. Und irgendwie Nachttische und alles ist so in diesem Schlafding zusammengesetzt. Und die Gegner sind aber so seltsame Menschen, die in Matten, also so Matratzen eingerollt sind oder die ein Kopfkissen als Körper haben oder in so einem Babylaufstall drin hängen und dann auch so Füßen und Händen laufen. Also es ist ganz abgedrehter Scheiß. Und das ist mit das, was mir am meisten an diesem Spiel gefällt. Die Mechaniken sind halt super, super klassisch. Du musst halt so ganz kleine Orbs einsammeln, um damit quasi dir Sachen kaufen zu können und die Map zu erweitern. Dann lernst du halt, wenn du mit Wesen und Menschen, denen du begegnest, dort sprichst, kannst du neue Fähigkeiten lernen. Es gibt alles, was es halt in so einem Metroidvania heutzutage geben muss. Und ist jetzt nichts mega Besonderes, aber mich spricht das Thema einfach so an. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich das, wenn es dann irgendwann rauskommt, auch mal spielen würde. Herbst soll es erscheinen.
Ja, die Besonderheit laut der Entwickler soll dieser Fokus auf die Story sein. Also die Handlung, die du ja auch schon angesprochen hast, die so extrem morbid ist und das Thema Schlafen, Depressionen und wilde Träume, Dinge verarbeiten in den Vordergrund stellt. Von daher wird es wahrscheinlich davon abhängig sein, wie gut diese Handlung ist, wie spannend sie ist oder erzählenswert. Und als grundspielerisches Grundgerüst haben sie sich das allseits beliebte Metroidvania halt ausgesucht. Das Spiel scheint so zu sein, dass oder darauf abzuzielen, dass man halt überraschen möchte. Jedes Bild, was ich jetzt davon gesehen habe, ist so, ach krass, ach das, oh ja, sowas habe ich halt noch nie gesehen. Und das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Sie schaffen es auf jeden Fall, eigenständig zu sein und zu überraschen für Leute, die ansonsten halt schon alles in diesem Bereich gesehen haben. Mhm. Also es scheint auch sehr ernst zu sein. Man sieht auch eine humanoide Figur, die sich halt selbst so die Finger an den Kopf hält, als würde sie Suizid begehen und solche Sachen. Also das scheint
schon heftig, glaube ich, ja.
Ganz schön heftig zu werden, ja, ja.
Aber das macht es irgendwie auch interessant, ne?
Ja. Ebenso interessant wie das letzte Spiel aus dem Steam Next Fest, über das wir diese Woche sprechen, das ist Wonderstop. Da haben Basti und ich einen Tee gekocht. Und was haben wir noch gemacht?
Also erstmal hoffe ich, dass man gerade nebenbei meine Katze nicht schnurren hört, weil sie wirklich die.
Oh, ich hoffe, dass wir deine Katze schnurren hören. Es gibt nichts Schöneres im Ohr.
Das stimmt. Aber ich habe auch gerade Angst, dass sie einfach das Mikrofon umrennt. Aber egal. Wonderstop, hä? Wonderstop. Also erstmal muss ich davor sagen, ich habe mich richtig doll drauf gefreut, weil ich ein großer Davey Reedon-Fan bin, der jetzt auch mit bei Wonderstop oder für Wonderstop verantwortlich ist. Der gute Herr hat unter anderem Stanley Parable und The Beginner's Guide gemacht, zwei eher Walking-Simulatoren, die aber auch eben auf der Geschichtsebene, wie sie erzählt haben, total spannend war. Und entsprechend gespannt war ich auf Wonderstop, das ja im Kern ein Cozy-Game sein soll, das aber eben auch Parallele zu wie heißt es? Perfect Pencil?
Perfect Pencil.
The Perfect Pencil. Die Parallele dazu ist, auch auf die Geschichte setzt. Also, dass die Geschichte da ganz stark im Fokus sitzt. Und ich muss jetzt am Ende sagen, wo ich es gespielt habe. Und Michi, ich weiß, du hast auch gespielt. Ich bin wahnsinnig zwiegespalten, weil ich da schon die Genialität in diesem Spiel irgendwo stecken spüre. Ich sie aber jetzt in dieser Demo nicht gesehen habe. die Geschichte tatsächlich spricht mich total an. Es geht um so eine Kämpferin, so eine Kriegerin, die aber nach einer gewissen Zeit, die sie erfolgreich gekämpft hat, in so einer Art Arena-Kampf, man sieht am Anfang nur so eine kurze Sequenz aus quasi animierten Standbildern, die verliert die Kämpfe. Und dadurch, dass sie sich nur über diese Kämpfe definiert, struggelt sie einfach mit sich selbst. So, was macht sie jetzt überhaupt? Sie muss besser werden. Sie kann nichts anderes. Sie muss unbedingt besser werden.
Thema Selbstkritik sehr stark im Vordergrund, ja.
Genau, und auch so ein bisschen. Genau, und selbst sowas wie Burnout oder so wird da ja auch thematisiert, ne? Dass sie sich halt wirklich bis zum Erbrechen schuftet, nur damit sie besser wird und wieder kämpfen kann. Und deshalb macht sie sich auf die Suche nach einer Meisterin. Auf diesem Weg kollabiert sie aber. Dieses Schwert, das sie immer mit sich rumführt, das wird wahnsinnig schwer und sie kann es kaum mehr tragen. Und am Ende wird sie dann eben von dem Besitzer dieses Teehauses, dem Wonderstop, gerettet, beziehungsweise da zu diesem Laden gebracht. Und letztendlich wird sie dadurch dann darüber redet, hey, mach mal einen Schritt langsamer, mach mal ein bisschen hier mit diesem Teehaus, brau mal ein bisschen Tee und dann geht's dir vielleicht besser und dann kannst du wieder weiterziehen. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Und wie gesagt, rein geschichtlich war ich da direkt, okay, das ist spannend, das will ich erleben. Ich möchte diese Reise von Alta, hieß sie, die Kämpferin, das möchte ich erleben, das möchte ich sehen. Das Problem ist dann, wenn es halt spielerisch oder zum spielerischen Kern kommt, dass ich das leider noch nicht so richtig verstanden habe, was es da sein möchte. Also es möchte ja eigentlich ein cozy Game sein, es möchte so dieses Handwerk. Du baust Pflanzen an, du erntest Pflanzen, dann trocknest du die Blätter und dann musst du so eine riesengroße Maschine bedienen und darüber dann den Tee brauen. Und eigentlich
quasi das Minigame aus Kingdom Come Deliverance für die Alchemie. Basically.
Ist es das? Ja. Ist einmal drin, dieses Heizen wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, das Heizen und das Umfüllen und sowas, das ist auch alles in diesem Minigame mit drin. Ja, was anderes macht man nicht. Aber das Besondere, oder wolltest du noch was zum Gameplay sagen? Was anderes macht man ja leider nicht.
Ja, vor allen Dingen, mir fehlt so ein bisschen, bei den meisten Cozy Games hast du ja eben so Abläufe, die Spaß machen. Die sind halt relativ simpel, aber sie machen Spaß, weil so diese, meistens ist es ja irgendwie eine Art Beruf oder eine Handlung, die da irgendwie abgezeichnet wird über das Gameplay. Und das ist dann aber schon so ein bisschen eloquenter. Du, keine Ahnung, musst deine Maus bewegen, um das Blatt glatt zu wischen oder keine Ahnung was, ne? Also irgendwelche Dinge, die zumindest im Kern Spaß machen sollten. Aber bei Wonderstop gibt's da fast nichts, weil eigentlich gehst du nur irgendwo hin, drückst einen Knopf und das war's. Oder vielleicht machst du halt so ein Minigame wie, musst halt mehrmals einen Knopf drücken.
Ja, da würde ich mal überleiten auch zu Anne, die ja unsere Animal Crossing-Expertin ist. Macht man da so viel mehr in Animal Crossing? Natürlich. Oder ist es eigentlich auch nur hin? Ja, erzähl.
Ja, ey, bei Animal Crossing gibt es doch 5000 Sachen, die du machen kannst. Du kannst irgendwie.
Ja, aber es ist alles ist hinlaufen und Knopf drücken.
Ja, natürlich. Ja, es ist in jedem Videospiel hinlaufen und Knopf drücken. Aber ich finde, bei Animal Crossing kannst du ja wenigstens irgendwie, kannst du neue Möbel bauen, du kannst dir einen Garten zulegen, du kannst angeln, du kannst später Perlen tauchen und solche Sachen. Also da gibt's richtig viel zu tun. Und ich glaube aber, Wonderstop klingt so, das klingt so nach Autobiografie. So nach, okay, ich bin dieser geniale Typ, ich habe diese geilen Spiele erfunden und dann hatte ich Burnout und jetzt mache ich so ein Videospiel draus. Und es gibt ja spezifisch für Depressive so Spiele, wo man wirklich nichts macht, weil das Mindset ist, das man hat. Weißt du, im Bett liegen und vielleicht mal kurz irgendwie
einen
Tee machen oder ein Buch in die Hand nehmen oder so. Und das ist das Spiel. Und das hört sich, Wonderstop hört sich extrem danach an, dass man so ein bisschen den Leuten beibringen will, zu entschleunigen. Ich weiß nicht, ob das letzten Endes der Sinn der Sache wird, aber diese Demo klingt so unglaublich danach einfach.
Ja, das glaube ich auch, dass es das das zum einen ist, zum anderen natürlich auch ein bisschen Kritik an der Spielebranche an sich. Also von wegen, ja, es muss halt, es ist immer dieses riesige Schwert, das ist symbolisch wahrscheinlich, ich stelle es mir jetzt einfach mal so, wie Cloud Strife in Final Fantasy VII und es ist halt zu schwer gewesen, es müssen immer mehr Mechaniken werden, es muss irgendwann Final Fantasy XVI sein und man steigt so gar nicht unbedingt durch, es ist nicht mehr stringent genug, dann doch lieber eine einfache Sachen machen und dann irgendwie wieder klar sehen und mal wieder was genießen können, weil man es durch diesen ganzen Druck alles nicht mehr geschafft hat. Also viele so Meta-Ebenen sind da schon, glaube ich, drin. Wenn es das aber am Ende nur sein soll, ich weiß gar nicht, das wäre mir fast nicht genug. Also zumindest nicht nach Stanley Parable. Das ist echt so schlimm. Und es ist ja wirklich, es hängt ihm wie so ein dickes Schwert quasi auf dem Rücken. Der Typ, der Stanley Parable gemacht hat, was einfach genial ist von der Grundidee. Und wenn du es immer wieder spielst und wie es halt immer anders sein kann und du es wieder anders interpretieren kannst, es ist so genial. Du kannst danach eigentlich nichts anderes machen, als nur noch Tee trinken. Nee, das ist das. Ich weiß es nicht. Aber es ist extrem weird. Also mir macht das Spiel bisher noch keinen Spaß. Es ist dafür zu laberig. Die Texte sind mir nicht gut genug dafür oder überraschend gut genug geschrieben. Sie sind so, wie ich es auch erwartet hätte für ein so mittelmäßiges Cozy Game. Ich sehe noch nicht den genialen Schriftzug darüber. Ich sage nicht, dass der nicht enthalten wird, aber ich würde auch sagen, noch in der Demo ist mir zu wenig drin, dass ich es halt nicht erkennen kann. Und ich würde es gerne, ich habe sogar danach gesucht und ich finde es nicht so recht. Das Tollste an dem Spiel ist dieses Teebrau-Instrument in der Mitte. Das finde ich schon ganz geil gemacht, wie sich das so windet und wie die Dinge dann alle benannt werden. Die kleine Pyramide, die invertierte Pyramide am Ende, wo es dann so durchgeht und dann das Extrakt rauströpfelt, das ist cool. Aber ansonsten schwierig.
Ja, ich weiß nicht. Also ich, so rein der Geschichte kann ich schon viel abgewinnen. Ich finde schon dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auf diese Thematik halt haben, ne? Also was man da hineininterpretieren kann, ich glaube, da könnte schon viel drinstecken. Ich finde auch für so das, für die Einleitung ins Spiel war es mir auch ein bisschen zu zäh, das stimmt. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich die Geschichte, da steckt schon was drin. Ich glaube, da könnte was Spannendes bei rumkommen. Ich glaube, was ich nur noch mal sagen wollte zu diesem spielerischen Aspekt, ich glaube, es macht mir A, nicht genug Spaß, weil das ja eben dann so eine sehr gleichförmige Art des Gameplays ist, was grundsätzlich ja gut funktionieren kann, aber da gibt's halt Cozy Games, die das viel besser machen, die sich irgendwie satter dann dabei anfühlen, wenn man halt Dinge macht. Und da fehlt mir das. Und ich bin auch so ein paar Mal, weil ich vielleicht nicht ganz aufmerksam war, es war am Ende von einem langen Arbeitstag, als ich das gespielt habe, und dachte, ey, das passt jetzt bestimmt gut, so ein bisschen zum Entspannen. Aber ich bin immer wieder auf so Roadblocks gestoßen. Ich war vielleicht nicht hundertprozentig aufmerksam, wie man Pflanzen richtig hinsetzt. Und dann plötzlich hatte das Spiel aber keine Antworten mehr für mich. Und dann war ich natürlich kurz frustriert und dachte mir so, hey, das soll cozy sein? Ich reg mich ja auf. Und sowas gab's halt ein, zwei Mal. Und da denkt das Spiel nicht weit genug, anstatt mir halt noch mal irgendwie, man brauchte da so verschiedene Saat-Dinger, die man sehen musste. Und anstatt mir dann einfach noch mal zu sagen, hier hast du noch mal eine Handvoll, musste ich den Typ da irgendwie dreimal ansprechen, damit ich wieder genug Saat habe, um das noch mal zu machen. Und das sind so Sachen, die nicht cozy sind, sondern eher nervig. Das ist schade.
Ich würde sagen, Spaß ist am Ende ja auch eine Definitionssache. Also ich habe über 600 Stunden in Power Simulator. Ich kann da mitreden.
Aber das ist befriedigend. Das ist toll, das spiele ich und bin so, ah, okay, cool, ich verstehe, wo der Reiz ist. Guck mal, wie schön das alles sauber wird jetzt hier gerade.
Das ist alles Perspektivsache. Bei Powerwash Simulator macht mich wahnsinnig, wenn ich an diesen letzten krassen Dreckfleck unter irgendeinem Auto nicht rankomme, definitiv drauf sprühe und es nicht weggeht. Da werde ich wahnsinnig.
Ja, siehst du, und das ist nämlich. Manche Leute finden das richtig geil zum Entspannen und andere denken sich, was für ein Scheiß. Und vielleicht ist Wonderstop halt auch so eins dieser Spiele, wo manche denken, das ist perfekt und andere irgendwie nicht den Appeal dann sehen im Endeffekt.
Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es rauskommt. So viel steht fest, das ist ja auch jetzt nicht mehr lang. Es kommt am 11. März.
Es war auch Teil, und damit kommen wir zu den News, des Annapurna Showcases, der am 24. Februar stattgefunden hat. Da haben sie Wonderstop auch noch mal gezeigt und ein, zwei andere Spielchen. Anne, möchtest du uns aufklären, was dich da noch mitgerissen hat?
Ach so, ja, genau. Ich habe am Anfang geteased, euch beiden zumindest, dass ich mir das langweiligste Spiel aller Zeiten da angeguckt habe, beziehungsweise das mein Favorit ist. Weil ich ja Fotografie in Videospielen so geil finde, gibt es einen Fotografie-Simulator, der heißt Lushful Photography Sim. Und das ist super unspektakulär. Was ich aber geil finde, ist, dass sie halt, ich glaube, 8 oder 9 verschiedene Regionen super realistisch dargestellt haben. Und das macht für mich so ein bisschen den Reiz aus. Man läuft da halt so ganz gediegen und entspannt durch die Gegend mit seiner Kamera und kann dann zum Beispiel in Südtirol auf so einem See in so ein Ruderboot steigen und Fotos machen oder durch Kyoto in Japan laufen oder Sonnenuntergänge am australischen Strand fotografieren und so. Das sind so richtig verschiedene Gegenden, die wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun haben oder gemein haben. Und ich finde das, glaube ich, sehr entspannend, da durchzulatschen, dann einfach mal zu gucken. Es gibt ja auch Tiere dort. Vielleicht kann man lustige Tierfotos schießen und so. Deswegen, das ist so ein sehr special interest natürlich. Aber das ist das eine Ding, was mir da irgendwie am meisten rausgestochen ist.
Danke, Anne. Das ist ja der Wahnsinn. Ich erinnere mich an die Ankündigung, hatte es vergessen und jetzt hast du es mir wieder in Erinnerung gerufen. Und das Verrückte ist ja, ich war tatsächlich schon überall, wo man sein kann in diesem Spiel, war ich in echt tatsächlich auch schon. Ich war nicht in Ostchina, aber ansonsten, und eins ist ja auch noch nicht bekannt, wo, was sie zeigen, eins ist geheim. Aber die anderen Sachen, Kyoto und alles und Australien, da war ich schon überall. Und ich kann mich damit natürlich super stark identifizieren, weil das waren für mich alles so Solo-Roadtrips mit der Kamera. Und die Kamerasimulation scheint ja auch recht tief zu sein. Also man hat Filter, die man schalten kann, man macht die Blende und alles hat verschiedene Brennweiten, kann damit also einmal rumspielen. Und die Grafik ist ja extrem beeindruckend von dem, was sie jetzt hier gezeigt haben in dem Trailer. Das kommt am 15. April und auch ich kann es jetzt nicht mehr erwarten. Als du es eben beschrieben hast, habe ich schon bin ich schon fast im Urlaub abgetaucht. Allein durch deine Beschreibung. Sehr geil, dass du das nochmal aufgebracht hast. Das wäre schlimm gewesen, wenn das jetzt hinten runtergefallen wäre. Basti, kannst du mit sowas auch was anfangen oder ist das so gar nicht deins?
Grundsätzlich schon. Also ich habe auch immer das Problem, dass wenn ich spiele und die haben einen Fotomodus, dass ich gleich schon mal 20 Stunden draufschlagen kann, weil ich halt dann immer noch irgendwelchen Momenten suche. Oh, guck mal, da kann ich noch ein Foto machen. Ganz schlimm, Control. Ich mag Remedy-Spiele. Bei Control habe ich einen zweiten Durchgang gemacht, nur damit ich schöne Bilder mit der Kamera machen kann, also mit dem Fotomodus machen kann. Deshalb ja. Schon. Ich glaube aber, dass ich für so ein Spiel trotzdem, und vielleicht kannst du das beantworten, Anne, ich brauche so einen Rahmen. Also ich brauche schon irgendeine Aufgabe, glaube ich. Wenn es wirklich nur ist, hier hast du deine Landschaften, mach, was du möchtest, dann könnte ich da, glaube ich, schnell von abprallen, obwohl es wirklich wunderschön aussieht und auch die Fotosimulation da sehr, sehr toll aussieht.
Ja, die Information habe ich leider nicht, beziehungsweise es lässt sich aus dem Trailer nicht wirklich sagen, ob man da vielleicht noch irgendwo einkehren kann und dann seine Kamera aufstocken oder so. Keine Ahnung, ob es da noch einen Hintergrund gibt. Ich glaube fast nicht, weil es halt einfach nur so, es ist, glaube ich, einfach nur Bilder machen. Und das reicht, mir persönlich reicht das völlig aus.
Man müsste als Kontrast nehmen, es gibt ja das Spiel, wie hieß es, Safari? Das gibt es auch. Nee, ich meine, aber dieses Safari-Spiel für die PlayStation 3 war das, glaube ich, Afrika hieß das. Und das hatte ja eine ganz krasse Missionsstruktur. Und witzigerweise, während ich das immer gespielt habe, dachte ich mir, jetzt lasst mich doch halt einfach mal alleine loslaufen und verblödetes Foto schießen, wie ich das möchte. Anstatt hier irgendwie die Giraffe von rechts mit der Zunge raus unbedingt erwischen zu müssen und danach, wenn ich das nicht schaffe, nochmal 30 Minuten Anfahrt in den blöden Buggy zu haben. Also ich kann schon irgendwie beide Seiten wertschätzen. Wäre vielleicht ganz cool, ein paar Aufgaben zu haben. Die optional zu haben, aber ich finde schon gut, dass man sich, das hatte übrigens dieses Afrika auch, wenn du es dann halt durchgespielt hast, wenn du dich durch die 20-Stunden-Mission gequält hattest, dann durftest du das machen, wie du wolltest. Ja, insgesamt cooles Spiel, aber.
Ich muss halt generell sagen, ich will jetzt nicht von Lushful Photography Sim ablenken, aber generell, also man muss dazu sagen, Annapurna Interactive, die hatten ja jetzt leider diesen Downfall, dass da gefühlt alle Leute weg sind. Aber man muss halt leider sagen, das Line-up von Annapurna als Publisher ist halt leider echt immer richtig, richtig spannend. Und da sind wirklich viele, viele Spiele, die ich sehr spannend finde und auch bei dieser Präsentation wieder. Vielleicht nur mal kurz noch reingeworfen, dieses Wheel World, auch wenn ich noch nicht ganz verstanden habe, was so ganz die Eigenheit ist, dieses Fahrradspiel, was halt einfach mal von den Nidhogg-Leuten kommt.
Ah. Also
dieser Sprung ist auch wahnsinnig. Da bin ich aber alleine deshalb, weil da eben die Nidhogg-Leute dran sind, sehr gespannt drauf. Und auch, das ist, wie heißt es denn?
Wer Nidhogg nicht kennt, das ist dieses Duellspiel.
Das so richtig extra hässlich ist auch.
Ja, es ist simpel, leicht lesbar und man hat irgendwie Spaß, während man den Charakter steuert. Ging mir zumindest so. Das haben sie schon wirklich sehr, sehr gut perfektioniert. Und deswegen bin ich auch gespannt, was sie sich jetzt hier gameplay-technisch ausdenken. Weil ich glaube, die können kein Spiel machen, was sich nicht gut anfühlt am Ende. Und gutes Fahrradspiel, das brauchen wir auch noch.
auf jeden Fall. Genau, und dann gibt es noch von dem Katamari Damashi, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Entwickler, ja, auch noch ein neues Spiel, To a T, wo ich nicht so richtig weiß, was es ist. Aber eins meiner Highlights, was auch noch kein Datum hat und was auch immer gefühlt nur so nebenbei erwähnt wird, ist dieses Far Away, heißt es, glaube ich, wo du so eine Art Sternschnuppe steuerst und über so Sternenbilder herum. Das ist eigentlich nur ein Puzzlespiel. Und das Schöne ist, du spielst es mit einer Taste. Ha. Du kannst quasi immer nur, wenn du drückst, ändert diese Sternschnuppe seine Richtung. Und da musst du quasi so Muster um die Sterne drumherum bauen, sag ich mal.
Grob ein Flow-like, ein Flower-like.
Genau, und da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Sieht sehr simples, also ist sehr simpel gestaltet, aber sieht echt schön aus. Und ich glaube auch gerade dadurch, dass es spielerisch so einfach ist, aber glaube ich, da trotzdem eine gewisse Komplexität hat. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie echt gespannt drauf.
Jedes Jahr sind viele Menschen auch gespannt, was der diesjährige Pokémon oder jeweils jährige Pokémon Day so bereit halten wird. Wir mögen ja das aktuelle Pokémon so mittelmäßig. Vor allen Dingen technisch mögen wir es so gar nicht. Pokémon Go habe ich nur am Anfang gespielt. Auf diesem Pokémon Day wurden ganz viele Sachen bekannt gegeben. Und der Basti kennt da jemanden, der weiß da ganz genau Bescheid.
Das ist richtig, weil ich mich leider mit Pokémon gar nicht auskenne und, glaube ich, bei Edition Blau und Rot ausgestiegen bin. Das war mehr oder weniger, ja gut, Pokémon Go zähle ich jetzt nicht, aber ich habe davon wenig Ahnung. Deshalb habe ich meinen lieben Kollegen Markus gefragt, der in der Game2-Redaktion sitzt, der auch einen eigenen Pokémon-Channel hat. Imakuni heißt der, wo der halt wirklich Pokémon-Trading-Card-Packungen auspackt. Und der kann dir 5 Stunden über jede Karte irgendwas erzählen und wie der Druck ist. Und es ist wirklich der krasseste Pokémon-Fan, den ich kenne. Und ich schaue das tatsächlich selbst, obwohl ich keine Ahnung habe, weil ich es halt so meditativ finde. Genau, und den habe ich einfach mal gefragt, ob er uns das vielleicht ein bisschen einordnen kann, weil der hat auf jeden Fall Ahnung.
Am 27. Februar war mal wieder Pokémon Day, also der Tag, auf den alle Pokémon-Fans immer warten, weil da gibt's natürlich frische News zu allem, was so das Franchise hergibt. Pokémon Day übrigens wird gefeiert, weil am 27. Februar 96 damals die ersten beiden Editionen in Japan rausgekommen sind. Daraus ist dann irgendwann der Pokémon Day entstanden, so als kleines Jubiläumsevent, und man hält sich immer ganz gut Informationen zurück, die man dann eben rausballert. Es fing aber ein bisschen schwach an. Man hat natürlich mittlerweile sehr viele Produkte rund um Pokémon. Wir haben Pokémon Go, Pokémon Pocket, Unite Café, Sleep und so weiter. Da gab es erstmal ein kleines News-Roundup, was man aber eigentlich so ein bisschen skippen kann, sage ich jetzt mal, weil es neue Pokémon, neue Sets, neue Events wurden da halt angekündigt. Das wurde relativ schnell abgefrühstückt. Spannend war dann aber tatsächlich die erste Ankündigung von Pokémon Champions. Das wird eine neue, naja, ich weiß nicht, App kann man es wahrscheinlich nicht nennen, weil es kommt auch für die Switch raus, aber eben auch für Mobile. Wird ein Spiel, was sich hauptsächlich auf die Kämpfe fokussiert. Das heißt, wo man wirklich nur kämpfen kann. Man hat die Core-Kampfelemente aus der Hauptreihe, die schon für mich persönlich und auch für viele Fans eine große Stärke darstellen, weil sie eben taktischer sind, als man so denkt, wenn man von außen drauf guckt. Sieht das alles immer recht simpel aus, aber Pokémon-Kämpfe können tatsächlich ziemlich tiefgründig sein, und deswegen ist das eine große Sache, dass man eben die ausklammert und als einzelnes Spiel bringt. Das ist sogar nichts Neues, also Fans fanden das schon immer cool und haben deswegen das Ganze selbst in die Hand genommen und eigene Sachen online. Gratis natürlich programmiert, was auch von vielen genutzt wird zum Üben und einfach nur zum bisschen gegeneinander spielen. Das ist natürlich eine große Sache, dass das Pokémon jetzt selbst in die Hand nimmt und ein eigenes Spiel dazu rausbringt. Aber es wirft natürlich immer noch viele Fragen auf. Also ich persönlich frage mich, wie das Ganze überhaupt aussehen wird. Kann man sich wirklich Teams frei erstellen? Also welche Pokémon gibt es überhaupt? Wo kommen die her? Wie bekomme ich die Pokémon? Wie kann ich die mit Attacken bestücken? Wie kann ich die Statuswerte etc. auswählen? Welche Modi sind verfügbar, das sind halt alles Sachen, die gibt es zum Beispiel in dieser Gratis-Version schon, da kann man wirklich alles Mögliche einstellen, und es ist schon ziemlich relevant, wie Pokémon das Ganze handelt. Sie haben zumindest gesagt, dass es mit Pokémon Home kompatibel ist. Home ist im Prinzip so eine App, da kann man aus allen möglichen Pokémon-Spielen, die es gibt, eigene Pokémon übertragen und dort wie so eine Box lagern. Das ist natürlich cool, dass das daran angeschlossen ist. Ich frage mich dann aber, kann man vielleicht nur eigene Pokémon aus Home nehmen? Gibt es gar keine Leih-Pokémon? Das sind alles noch Fragen, die sind sehr, sehr offen, aber prinzipiell ist das wirklich eine sehr interessante Sache. Und ich glaube, das könnte auch nochmal wirklich viele Menschen anlocken, wenn das denn cool gemacht ist, weil, wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Reihe, eben weil die Kämpfe so taktisch sind und tiefgründig, weil man es eben so nicht erwartet. Und ich glaube, den Effekt könnte es auch auf andere haben. Auf jeden Fall eine sehr spannende Ankündigung. Hauptteil des Ganzen oder da, wo alle drauf gewartet haben, ist natürlich endlich mal richtiges Gameplay oder richtiges Ingame-Material von Pokémon-Legenden ZA zu sehen. Das ist natürlich der nächste große Teil der Reihe, der dieses Jahr noch rauskommt. Ein Datum gab es aber schon mal nicht. Sie haben nur gesagt Ende des Jahres. Es gab zwar schon mal so ein geleaktes Datum, aber das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nennen, weil es scheint nicht aktuell zu sein. Sie haben vom Ende des Jahres gesprochen und das kommt eigentlich so gut wie mit allen Pokémon-Spielen hin. Da ist der November, Dezember schon immer ganz beliebt gewesen und ich denke mal so ab Oktober kann man damit rechnen, aber ja, Ende des Jahres. Ich hätte gern ein Datum gehabt, weil so lang ist es nicht mehr. Haben wir nicht bekommen, aber immerhin haben wir, wie gesagt, frisches Gameplay bekommen. Und auf den ersten Blick sieht es schon mal besser aus als Legenden Arceus. Das war ein sehr gutes Spiel, aber technisch sehr, sehr schwach. Das hatte mit sehr vielen Grafikschwächeleien zu kämpfen, Framerate-Einbrüche, ganz hässliche Texturen. Also das war leider damals ein großer Reinfall, finde ich. Optisch, spielerisch auf jeden Fall alles fein. Das sieht hier schon mal besser aus. Liegt auch daran, dass diesmal alles in einer großen Stadt stattfindet und das technisch auf jeden Fall dankbarer ist als eine große offene Fläche. Man kann Areale schön abstecken und da eben alles einzeln laden. Da hat man auf jeden Fall ein leichteres Spiel als mit einer offenen Welt, wo man bis weit am Horizont irgendwie noch was animieren muss. Das sah hier schon mal besser aus, hat mir ganz gut gefallen. Wir haben die Protagonisten gesehen, wir haben weitere Figuren gesehen. Da kommen natürlich auch Figuren vor, die wir schon kennen. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben die Starter-Pokémon endlich gesehen. Das sind Kanimani, Endivi und Floink. Finde ich, ist eine ziemlich gute Wahl, aber auch eine Wahl, womit absolut niemand gerechnet hat. Aber da freuen sich natürlich immer alle drauf. Welche Pokémon sind jetzt hier? Weil eigentlich bedeutet das, dass diese Pokémon wahrscheinlich neue Formen bekommen. Davon haben wir aber nichts gesehen, wir haben auch keine anderen neuen Pokémon gesehen, aber wir haben zum Glück das Kampfsystem gesehen. Das wird ein bisschen anders aussehen als wie bei Legenden Arceus. Es sind Echtzeitkämpfe, wo man als Trainer neben seinen Pokémon stehen kann und sie so befehligt. Soweit so normal eigentlich. Das sind auch die üblichen Attacken, die man so haben kann. Aber wenn man sich bewegt, dann bewegt sich das Pokémon auch und so kann man zum Beispiel gegnerischen Attacken ausweichen. Und die eigenen Attacken haben auch eine bestimmte Reichweite. So muss man anscheinend ein bisschen mehr auf die Positionierung auf dem Spielfeld achten. Und der Trainer spielt eben auch eine Rolle. Es ist eben nicht so passiv wie in der Hauptreihe, wo man einfach nur das Pokémon so mit ein paar Klicks befehligt, sondern es ist tatsächlich relevant, wie man sich auch bewegt. Sah ziemlich frisch aus und ich denke, das ist schon, es war nur eine kleine Änderung, aber schon ein spannender Ansatz, um das Ganze ein bisschen immersiver zu machen. Ja, sonst ja, hat man ein bisschen einfach nur von der Welt gesehen. Ich hätte persönlich gern ein bisschen mehr Neues gesehen, also beziehungsweise auch ein paar Fragen beantwortet bekommen. Bewegt man sich jetzt wirklich nur durch die Stadt oder gibt es auch irgendwie offene Flächen? Weil das Ganze findet natürlich auch in einer Region statt, die wir schon kennen als Spieler. Dass die Region aussehen X- und Y-Edition. Und das ist eben die Hauptstadt aus dem Spiel. Und es scheint so, als würde man sich nur in der Stadt bewegen, aber das ist natürlich noch offen. Ich frage mich noch, gibt es wieder so Reit-Pokémon? Beziehungsweise wie bewegt man sich durch die Welt? Nur zu Fuß oder gibt es da auch wieder Sachen? Das sind alles noch offene Fragen. Aber die größte Frage, die ich mir leider immer noch stelle, ist, für welche Konsole erscheint das Spiel? Wird das ein Switch 2-Titel oder wird das auf beiden Konsolen stattfinden oder wird es auf der alten Konsole bleiben? Ist, finde ich, schon eine sehr relevante Sache, weil die Pokémon-Spiele leider technisch ein bisschen hinterherhinken und ich mir persönlich schon wünsche, würde, dass sie endlich mal auch vernünftig aussehen und vernünftig laufen. Und ich glaube, da sind die Chancen einfach höher, wenn das Ganze auf der Switch 2 erscheint. Wir werden es hoffentlich bald erfahren. Ich meine, bald gibt es ja auch das Switch-Event, wobei da Pokémon immer eigentlich ihre eigene Sache draus macht. Aber das ist für mich auf jeden Fall noch eine große spannende Frage. Wann kommt es raus und für welche Konsole? Das wurde noch nicht beantwortet. Und viele neue Features, außer eben diese neuen Kämpfe, haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Ich bin auf jeden Fall vorsichtig optimistisch. Es sieht schon ganz nett aus, aber ich hätte mir ein paar mehr Infos zumindest gewünscht.
Jetzt wissen wir gut Bescheid über alles, was in dem Pokémon-Verse so vor sich geht. Kommen wir zurück zu der Erde und den schlimmen Schließungen. Studioschließungen gab es jetzt bei Warner Brothers. Die haben nämlich Monolith geschlossen. Das ist das Studio, was hinter 4, No One Lives Forever und so anderen schönen Spielen steckt. Die hätten jetzt Wonder Woman gerade machen sollen. Das hat nicht so super gut geklappt. Deswegen haben sie es nochmal gerebootet im letzten Jahr, 2024. Und jetzt wurde es aber ganz geschlossen. Blöd.
Blöd. Und nicht nur das, sie haben auch Player First Games geschlossen. Die haben ja Multiversus gemacht und das war eigentlich, glaube ich, ganz erfolgreich, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall eine Tragödie, dass schon wieder so eins wie Monolith dran glauben muss. Die haben uns auch die Middle-Earth-Spiele gebracht. Mhm. Und
das Shadow of
die Mono, waren total gut. Und das zeigt halt immer weiter den Trend, den wir schon seit langem leider verfolgen, dass die Industrie sich selber stutzt, um sich wieder zu fangen. Und da weiß man halt auch nicht, was man anderes machen kann oder soll. Das ist halt einfach die Zeit, in der wir gerade leben. Und wenn man sowieso nach drüben guckt in die USA, da werden noch ganz andere Jobs gerade gestutzt. Also da geht's richtig ab. Und ich bin gespannt, ob das der Qualität von Warner Games jetzt zugute kommt oder nicht. Werden diese Leute, sind die komplett entlassen? Werden die umverteilt? Das ist ja auch so eine Sache, die dann immer noch mal.
Vor allen Dingen.
Ja.
Entschuldige. Bei Warner wirkt es halt auch immer so, als würden die ihren Teams, die ja, also gerade Monolith Productions, die ja so eine lange Laufbahn haben und so viele tolle Spiele veröffentlicht haben. Und es wirkt immer so ein bisschen, als würde Warner denen irgendwas aufdrängen, was die gar nicht stehen, wo sie vielleicht gar nicht die Ahnung haben. Ich meine hier Rocksteady Games, die jetzt dieses Suicide Squad Service Game machen mussten. Oh, das ist so verschwendet. Und so ein
Ich würde mich auch nicht wundern, wenn da das viele verlorene Geld jetzt mitverantwortlich dafür ist, dass hier Leute entlassen wurden, die damit ja überhaupt nichts zu tun hatten.
Ja, eben. Also ist natürlich auch da Mutmaßung in vielen Belangen. Ne? Man ist natürlich nicht dabei, aber so bei Warner drängt sich das so ein bisschen auf. Und das ist so schade, weil die, glaube ich, einfach jetzt nach so dem nächsten großen Ding suchen, irgendein Service-Game, was lange Geld abwirft. Aber das sollte man halt auch mit Leuten machen, die Experten in Service-Games sind. Und ja, auch da ist es natürlich immer eine Glückssache, ob so ein Service-Game gerade reinpasst und ob da genug Leute sind, die dir Zeit für haben und ob es das Thema ist für ein Service-Game. Und so viele Fragen und keine Ahnung, gerade bei Monolith wäre einfach, glaube ich, ein Einzelspielerspiel in irgendeinem beliebten Universum wäre doch super gewesen.
Ja, die haben,
oder ein weiteres
Wonder Woman. Die haben doch schon an Wonder Woman gearbeitet. Also, dass das dann auch gecancelt wird, finde ich ein bisschen fragwürdig. Vor allem, weil sie ja gesagt haben, sie wollen sich jetzt auf ihre vier Hauptmarken konzentrieren. Das ist einmal Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones und halt DC. Und Wonder Woman ist doch Teil von DC. Also, so schlimm kann das Spiel auch gar nicht gewesen sein. Denke ich jetzt.
Es fehlt, glaube ich, der passende Film, der das Ganze in andere Sphären ballern würde. Aber also am meisten tut es mir wirklich richtig weh wegen Monolith. Die haben nicht nur No One Lives Forever gemacht, was ja sowieso als eins der besten James Bond-Likes mit einer weiblichen Hauptfigur geglänzt hat, gemacht, sondern sie haben auch eins meiner Lieblingsspiele überhaupt gemacht, Shogo. Wer das noch kennt von 1998. Wenn ihr mal einfach gute Laune haben wollt, dann tippt mal bei YouTube ein Shogo und Intro. Das reicht eigentlich schon. Dann müsstet ihr zu einem Monolith Productions Ego-Shooter kommen mit sehr vielen Gewaltszenen. Allerdings mit einer wahnsinnig geilen Mucke, die super gute Laune macht. Für mich verkörpert fast nichts das Spieljahr 1998 so wie der Shogo-Trailer. Oder das Shogo-Intro ist so ein bisschen wie so ein Trailer geschnitten. Guckt es euch an. Kennen wenige. Ich glaube, das könnte den einen oder anderen noch überzeugen. Ist ein cooles Mac-Game.
Na gut.
So, ein Studio, das die Schließung schon hinter sich hat, ebenfalls, ist ja Piranha Bytes. Eins der größten Studios, die wir hier in Deutschland hatten. Und die Menschen, die dort gearbeitet haben, haben sich jetzt in neuen Studios wiedergefunden. Das sind Ehepaare.
Ja, die Pankratz sind ein
das Ehepaar. Die Pankratz sind ein Ehepaar und die haben ein neues Studio gegründet mit dem Namen Pithead Games und haben jetzt ihr erstes Spiel gezeigt. Das wird Kralon heißen.
Ich glaube, die heißen Pithead Studio. Entschuldige.
Ach so, kein Problem. Die haben sich unter dem neuen Studionamen Pithead Studio zusammengefunden und ihr neues Spiel Kralon jetzt erstmals gezeigt. Es sieht sehr düster aus. Es klingt so ähnlich wie Gothic. Es hat zumindest so viele Buchstaben.
Das klingt Kralon Gothic.
Ja doch, es sind sechs Buchstaben. Und es ist ein Wort. Das passt doch so. Risen, Elex, gut, das hat weniger Buchstaben, Kralon. Aber es ist alles so in der, es muss immer ein Wort haben für mich.
Okay.
Und erinnert mich so ein bisschen an das Orcs and Elves, hieß das, glaube ich, was 3D Realms mal gemacht hat für den Nintendo DS. So ein ganz oldschooliger Dungeon-Crawler oder das Legend of Grimrock. Hier scheint es in Echtzeit ein Echtzeit-Erkundungsspiel zu werden. Sehr, sehr düster und sieht auf den ersten Screenshots erstmal richtig atmosphärisch und gut aus. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Aber das ist ja noch weit weg, dieses Spiel. Wir haben ja, ich habe auch mit den beiden an der letzten oder auf der letzten Gamescom gesprochen und da hatten sie gerade Pithead neu gegründet und suchten halt Leute. Und ich glaube, das ist alles noch so in Konzeption und das wird noch eine Weile dauern, bis dieses Spiel erscheint, oder?
Erst recht, wenn sie es als Duo machen wollen, dann wird es ewig dauern. Also die werden natürlich sich Arbeit dazu kaufen von Freien, aber das Studio besteht schon hauptsächlich aus den beiden, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich glaube, die haben schon Leute eingestellt jetzt mittlerweile. Egal, es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Ich bin sehr überrascht, dass sie so früh ankündigen, was sie als nächstes machen wollen. Aber wir werden ja sehen, ob das wirklich gutes Timing war oder ob das nicht irgendwann in Vergessenheit gerät. Mal gucken.
Es bleibt PC-exklusiv für den Anfang, soll über Steam und den Epic Games Store vertrieben werden. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und bin auch sehr gespannt, was vielleicht von den anderen noch so kommen wird, die wir von Piranha Bytes kennen. Mal sehen, mal sehen. Von uns gibt es nächste Woche wieder zwei schöne, wunderbare Folgen. Und die sind nicht mehr frei verfügbar, so wie im Februar, sondern an die kommt ihr, wenn ihr uns unterstützt, bei steadyhq.com/insatmoin oder bei patreon.com/insatmoin. Für einen kleinen Obolus bekommt ihr dort Zugang zu allen Premium-Folgen, die jemals erschienen sind. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Das sind so viele, so viel Fachwissen, so viel Nischenwissen, so viel Spaß, so viel Freude an Videospielen, die ihr euch dadurch freischaltet. Und nächste Woche kommt Split Fiction im Review und eine neue Folge Random Encounters. Wahrscheinlich.
Sexy.
Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, Sexy. Und verbleibe mit den besten Grüßen.
Jawohl, jetzt Wochenende saufen. Tschüss.
Sehr gut, okay.
Ich habe auch ein paar Tage frei. Ich freue mich drauf. Ich werde mich in mein Renncockpit setzen. Cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
Tschüss. Ciao.